New Minds AI. Eure wöchentliche Dosis KI mit Jens und Max. Seid dabei, wenn wir die Zukunft erkunden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Minds AI. Mir sitzt heute super motiviert und super gestylt mit einem grünen Hemd der Simon gegenüber. Hallo Simon, wir haben heute keine Update-Folge für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Also Jens ist heute mal befreit von seiner Arbeit und ich sitze mit dem Simon hier und spreche über das Thema Trommelwirbel KI, glaube ich, Simon, sprechen wir heute. Und vielleicht sagst du zwei, drei Sätze zu dir und stellst dich kurz vor, was du machst und was hast du mit diesem Thema KI denn eigentlich so zu tun?
Ja, vielen Dank, Max, für die Intro. Genau, kurz zu mir. Ich bin Simon, 29 Jahre alt, habe Informatik studiert, Schwerpunkt statistische Lerntheorie, Computer Vision, heute alles unter dem Buzzword AI. Und ich habe 2018 mein Unternehmen Neurologic gegründet und wir sind spezialisiert, fokussiert auf Industrial AI Solutions. Das bedeutet, wir generieren jetzt irgendwie keine fancy Bilder, sondern wir setzen verschiedene Verfahren aus dem maschinellen, aber auch Deep Learning ein, teilweise sogar jetzt LLMs auch, um halt Mehrwerte aus Maschinen für Produktion, Logistik oder halt direkt die Maschine wieder zu gewinnen.
Cool, und es klingt natürlich hochgradig wissenschaftlich und komplex. Wie kam es dazu? Also wie bist du auf die Idee gekommen, das zu machen? Ich meine, jetzt vom Studium aus hast du dann sozusagen das Thema AI schon vor ChatGPT im Blick gehabt, LLM und Co. Wie kommst du dazu, dass du dich auf Industrial AI, das ist jetzt ja nicht wie Fancy Bilder, wie du gerade gesagt hast, sondern das ist ein bisschen komplexer.
Also es hat mehrere Faktoren. Auf der einen Seite, ich komme aus einer Handwerkerfamilie, bedeutet, ich bin schon eher der Maschine hingewidmet, würde ich sagen, wie jetzt irgendwie dem Künstlerischen, wobei ich auch Kunst echt cool finde und auch gerne Musik mache. So, das mal abseits. Ich habe aber während meinem Studium schon als Freelancer, mal Programmieren hatte ich mir beigebracht, da war ich noch an der Schule und irgendwann habe ich die Chance bekommen, halt da auch so ein paar Auftragsarbeiten zu machen. Mhm. Und über Umwege bin ich dann an die ZF Friedrichshafen AG gekommen und habe da in der produktionsnahen IT als Freelancer gearbeitet, während dem Studium. Bedeutet, da habe ich halt schon alles gesehen, ne? Von Maschinen, Datenauswertung, Energiemanagement, Vision-Systeme, die Qualität überprüft haben und so weiter. Und durch das Studium wieder, ne? Weil da waren die ganzen mathematischen oder die ganze mathematische Basis gelegt, die extrem unsexy ist, habe ich dann gemerkt, so ey, warum macht ihr das denn noch so verdammt oldschool? Setzt doch einfach mal, auch wenn es vielleicht noch 2018, da war KI zwar schon ein Thema unterschwellig, aber jetzt noch nicht so wie nach dem ChatGPT-Hype oder nach dem Release. Und dann habe ich gesagt, geht doch mal so und so den Weg. Aber da war halt alles ein bisschen träge und dann war irgendwo so der Punkt, okay, wenn ihr keinen Bock habt, ich meine, ich habe eh nichts zu verlieren, dann mache ich das selbst. So. Und der dritte Faktor ist halt auch einfach, sage ich mal, neben dieser Prägung aus der Familie, Studium, praktische Erfahrung. Ich komme aus Südwestfalen, Siegen. Da hat Spiegel mal so einen Artikel geschrieben, was ist schlimmer als verlieren? Siegen. Ist aber nicht mehr. Auch das ganz deutlich gesagt. Und Südwestfalen ist tatsächlich die drittwirtschaftsstärkste Region in komplett Deutschland. Hier sitzen Automobilzulieferer, sei es zum Beispiel Kirchhoff, die kennt der eine oder andere. Ganz viele Hidden Champions. Und da ist halt Industrie, ist hier überall in der DNA so und ganz viele, sag ich mal, auch Ausgründungen teilweise aus der Uni, also ich habe jetzt nicht typisch aus der Uni ausgegründet, die gehen alle irgendwie in so eine Richtung oder machen was, sage ich mal, was wieder was komplett Abstruses ist, wie zum Beispiel einen Quantencomputer oder so entwickeln.
Geil. Ja. Also und was war dein erstes reales KI-Projekt? Also ihr habt dann gegründet, du hast dann gegründet, was war dann dein erstes so KI-Projekt und worauf fokussiert sich deine Firma? Industrial AI, erklär vielleicht mal unsere Zuhörer und Zuhörer, was ist ein Industrial AI eigentlich?
Genau. Also Industrial AI, ich meine, das ist jetzt auch, ja, könnte man sagen, irgendwie so ein Buzzword oder sonst was. Ja, also schlussendlich sind das Applikationen rund um die Industrie. Ja, das kann sein eine Oberflächeninspektion, die ein bisschen smarter ist, was jetzt aber noch langweilig ist, weil das vielleicht irgendwie Computer Vision Themen sind, bis aber zur autonomen Feuerverzinkungsanlage bei ThyssenKrupp. Das ist so unser Flagship Use Case, den wir mit auch einem Maschinenbauer, die heißen EMG Automation, wird jetzt auch niemand wahrscheinlich kennen. Die sind aber Weltmarktführer in der Bandlaufregelung so. Und ThyssenKrupp Steel stand halt einfach vor verschiedenen Herausforderungen, ne? Demografischer Wandel, überhaupt Arbeitskraftmangel, niemand mehr so richtig gefunden, der die Arbeit machen möchte, aber die wollen trotzdem gut verzinkten Stahl produzieren, ja, und da geht's dann um Stahlcoils wiederum, ne, wo man Autokarosserien oder sonst was hergestellt werden. Und was machen wir da? Ist bei so einer Produktion basiert ganz, ganz viel auf Erfahrungswissen. Unterschiedliche Werker, Werkerinnen, die sagen, okay, wir müssen jetzt die und die Parameter einstellen bei der Stahlqualität, Geschwindigkeit, Temperatur, Vorschub von einer Maschine. Und dann haben wir das beste Ergebnis. So, das machen die dann 3-4 Coils. Haben Energie verschwendet, Schrott produzieren, sagen so, jetzt passt's. Dadurch steigen natürlich die Produktionskosten. Die ESG-Quote für so einen Konzern ist auch eher miserabel. Und da war so der Punkt zu sagen, kann man das nicht schlau machen? Wir generieren hier so viele Daten. Können wir nicht Modelle bauen, die das besser machen? So, und da haben wir unterschiedliche verkettete Modelle. Das sind Machine Learning Modelle tatsächlich ganz viel. Teilweise auch eher so statistische Analysen, wo ich sage, boah, ist das KI? Aber die machen vielleicht 2% von den Modellen. Außer wirklich verschiedene Machine Learning Modelle, die wiederum dann zusammengeführt werden zu einer Fitnessfunktion, die dann sagt, okay, guter Stahl, schlechter Stahl an diversen Parametern. Und diese Modelle regeln dann tatsächlich in Echtzeit, und Echtzeit meine ich dann unter 100 Millisekunden,
krass,
die komplette Anlage wieder neu. So und so ist man halt in der Lage, nicht nach 4, 5 oder 1,2 Kilometern Stahl zu sagen, so richtig guter Stahl, sondern ungefähr nach den ersten 2 Metern. Und ich glaube, den Cost-Down-Effekt, den brauche ich jetzt nicht zu berechnen, aber ob spart halt so wirklich Millionen, skaliert nach oben. Und das Spannende vielleicht an der Sache ist halt, auch gerade nochmal auf das Buzzword Industrial AI zu gehen, ja, industrielle KI. Man halt andere Herausforderungen, wie ich gerade auch schon so ein bisschen unterschwellig erzählt hat. Die Industrie fordert gewisse Reaktionsgeschwindigkeit. So, wenn jetzt dein LLM, je nachdem, wo mal eine halbe Sekunde länger braucht oder so, also wenn es jetzt keine Minuten sind, dann juckt's den User nicht. Die Maschine, die Produktion schon, wenn du da in kritische Bereiche reinkommst, dann wird's halt eher extrem wild, auch Richtung Haftung des Softwareanbieters und so weiter. Und deswegen muss man da halt verschiedene, sag ich mal, auch Architekturen berücksichtigen. Ja, dann hat man halt verschiedene Kapselungen. Man sucht sich eine Real-Time-Engine. Ja, ein Teil haben wir, Teil setzen wir da zum Beispiel auf Java, ein Teil ist aber auch customized. Ja, da musst du halt von der Infrastruktur auch gucken. Ein Teil muss direkt on the edge an der Maschine berechnet werden. Ein Teil muss wieder ausgelagert werden. So, jetzt möchte natürlich Thyssen auch nicht sagen, ja, nimm meine ganzen Daten, hau die bei Google rein, sondern dann musst du wieder eine andere Infrastruktur schaffen. Ja. Musst gucken in so einem Konzern. Das sind halt einfach so ganz viele Themen, die man berücksichtigen muss, sage ich mal. Aber die dann einfach dafür sorgen, dass dann diese Projekte in der Industrie erfolgreich sind.
Also ich finde es mega spannend, und vielleicht doch mal zur nächsten Frage, bevor wir sozusagen nochmal in dem, was vielleicht das an dem Beispiel, was du jetzt gerade bei ThyssenKrupp erwähnt hast, vielleicht auch so ein generell, du hast es ja auch mitbekommen, wir haben eine gewisse Abhängigkeit in Europa zu Anbietern aus dem Ausland, sei es USA, sei es China. Du kennst ja auch dich sehr gut aus mit Open-Source-Modellen lokal und Co. Wie siehst du das jetzt, wenn du gerade sagst, hohe Standards, Industrial AI, dann hast du auch Realtime. Ich fand's charmant, ja, die Zuhörerinnen und Zuhörer hören nicht, sehen sozusagen nicht das Bild, aber du musstest gerade schmunzeln, ich musste auch schmunzeln mit der Downzeit, sei es Zeit sozusagen auf die Reaktion der Nutzer der normalen, sage ich mal, kleinen LLMs, sei es irgendwie lokal auf dem Rechner, ärgern uns, wenn irgendwie kurz das mal dauert, so ein paar Sekunden, und bei euch machen die paar Millisekunden schon sehr viel Geld und Effizienz auch aus. Wie siehst denn du das, diese Abhängigkeit? Wie löst ihr das? Arbeitet ihr auch mit Open Source? Bist du ein Fan von Open Source? Wie einfach mal generell, weil Jens und ich diskutieren auch immer über das Thema Lokal Cloud. Alles ist ja nur noch in der Cloud und wir sind abhängig von den Amis. Hast du da so eine Meinung zu dem Thema?
Ja, safe. Also grundsätzlich, egal mit welchem größeren Konzern wir gerade in Projekten sind, ja, ist es tatsächlich so, dass das aktiv immer nachgefragt wird. Wo liegen die Modelle? Ja, wo wollt ihr die hosten? Laufen die bei Azure? Also Mike, also das auch tatsächlich so, ne? Der Mittelstand an sich, würde ich sagen, oder sagt noch nicht mal der Mittelstand, deutsche Unternehmen, ja, wenn es oder Dachregion. In der Industrie 80% Microsoft und dann hast du den Rest, kannst du zwischen Google und Amazon aufteilen. So, das ist der Ist-Zustand. Was wir jetzt aber spüren, ist tatsächlich der Umzug, dass überlegt wird, wie können wir denn auch einfach davon loskommen. Ich sag, unsere Modelle zum Beispiel, das sind Open-Source-Modelle. Ja, teilweise, also wenn wir in der Bildverarbeitung sind, da setzen wir dann zum Beispiel auf dem YOLO-Framework auf, damit wir das dann auch kommerziell nutzen können, kompilieren wir das mit so einem, gibt so ein Hack mit einem MIT-Paper, dann auch so, dass man das kommerzialisieren darf, nämlich unsere Kunden wieder für Produkte. So, auf der anderen Seite wiederum hast du dann aber natürlich das Thema, ja, wo rechnest du das denn? Weil die ganze Rechenpower haben ja einfach die Amis sich da, und wir hängen wie so ein Junkie an deren Nadel. So. Und da spüren wir jetzt Bewegung. Das bedeutet, verschiedene schauen, was brauchen wir denn überhaupt? Da gibt es nämlich so einen Trend Richtung Lightweighted AI oder Lightweighted Machine Learning, Tiny ML, das sind so auch so als Buzzwords, einfach mal schauen und zu gucken, eigentlich nur die Leistung auch zu nutzen, die man benötigt. So, dadurch halt zu gucken, okay, was können wir dann gegebenenfalls lokal hosten? Wo brauchen wir denn für geschäftskritische Prozesse überhaupt noch die Cloud? So, und gerade in der Industrie, in der Maschine, sage ich ganz ehrlich, da haben wir, da brauchen wir jetzt keinen Hyperscaler, um da mal irgendwie, also mal so Low-Level-Regression, auch wenn das mehrere Dimensionen hat, brauchen wir noch nicht so die Rechenpower. Komplex wird's dann bei komplexen Sachverhalten, wo man auch Richtung neuronale Netze geht. Und da wiederum haben wir ja ein paar Flagships, ja, die ganzen AI-Factories, die jetzt natürlich überall raussprießen, ja. Bei uns in der Nähe ist Jülich Richtung Aachen. So. Fragt einen auch die Politik, so wollt ihr da nicht mal was drauf rechnen? Die Use Cases sind dafür in der Industrie noch gar nicht so stark da. So. Und da, ich glaube, da sieht man jetzt schon so leicht den Gap zwischen Ist-Zustand und Realität. Wir konsumieren gerade ganz viel, auch von den Modellen, die einfach da sind, ne, weil die für uns trainiert haben. Was wir benötigen, brauchen wir noch gar nicht die Rechenpower. Was aber spannend wird, auch Richtung, nämlich dann auch diesem Open Source Trend, also, ne, also ich bin da ganz klar für, ne, Unabhängigkeit, die Communities reagieren oft viel schneller wie ein großer
Konzern.
Ist aber einfach der Punkt, dass wir schauen müssen, glaube ich auch, dass da einfach der Shift, nämlich die Industriedaten, die wir haben, da wollen die ja dran. Ja. Man muss sich halt überlegen, wenn wir mal so smart werden und würden sagen, alle deutschen Unternehmen, Konzerne, lasst mal mit den ganzen Industriedaten so ein richtig fettes Modell trainieren, dann hätten wir nochmal ein ganz anderes Thema. Dann kämen vielleicht die Sprachmodelle aus den USA, aus China, aber die Industriemodelle kämen dann aus Deutschland.
Ja, aber dann hast du doch eine schöne Aufgabe, die wir jetzt zusammen angehen können. Wir haben den 19. August 2025. Mit der Podcast-Aufnahme starten wir jetzt die Challenge. Simon, ich pack dich und ich unterstütze dich. Jens sicherlich auch. Dann lass uns doch mal hier die ganzen Unternehmen zusammen trommeln, anstatt bei irgendwelchen KI-Events, wo sie sich alle selbst beweihräuchern in ihren Mini-Silos, was sie mal irgendwie ein halb hybrides LLM entwickelt haben für teuer Geld, mal alle an einen Tisch bringen. Und ich finde, das ist ein geiles Thema, weil ich glaube, in Deutschland ist es auch so ein Mentalitätsthema, dass du leider, dass wir leider viele Dinge verschlafen haben aufgrund von unserer Mentalität, zu sagen, ja, braucht man nicht, ja, wir sind doch schon gut genug. Und natürlich auch vor dem Thema, Ja, ich sage jetzt mal, in der Schule, glaube ich, hat man gesagt, man lässt gerne abschreiben oder man lässt nicht gerne abschreiben. Und ich glaube so, was bringt mir das, wenn ich sozusagen in der Industrie, vielleicht auch in der mittelständischen Konkurrenz, nicht abschreiben lasse und dann aber vom billigeren Ausland ausgebotet werde und ich dann nur noch alleine da bin und wir den Wirtschaftsstandort Deutschland halt so schwächen, weil wir diese Mentalität haben, bloß nicht zu viel preisgeben, auch nicht in der Industrie bei uns. Deswegen ist es natürlich ein Wunschdenken, wäre schön, wenn sich alle mal an einen Tisch setzen und sagen, okay, wir haben jetzt ein Industrial AI LLM, wir haben Serverzentren, in Hardware nennen wir es mal hier auch in Deutschland, auch versuchen irgendwie vielleicht mit einem gewissen Nachhaltigkeitsaspekt, ist ja auch ein Riesenthema, gerade Energieverbrauch. Und ich finde es schön, wenn du sozusagen da auch mit deinen Themen da auch da vorangehst, ne? Also es ist ja auch logisch, wir spielen selber viel mit lokalen LLMs rum. Wir haben jetzt gerade ein Spaßprojekt, was ich mit einem Vater von einer Freundin von meiner Tochter aus der Schule mache. Wir wollen lokale LLMs Hardware verkaufen, weil wir gesagt haben, naja, eigentlich brauchen wir lokale LLMs auch für also kleine Minicomputer, bei dem einfach eine lokale LLM wir haben erst Open Web UI benutzt, jetzt haben wir es selber gebaut, das Frontend. Aber da geht ja auch der Trend hin, weil du natürlich auch Kosten und Unabhängigkeit hast. Und ich finde, das Community-Thema, da kann man viel über die Gaming oder über die Nerds sozusagen, ja, die hängen ganz nur am Rechner. Aber die haben ja dieses Community-Thema, Discord, es wird sich ausgetauscht, es wird dran gelernt. Und ich glaube, das ist auch das, was sich die deutsche Industrie irgendwie abschauen muss, dieses Community-Thema zu sagen, komm, wir stehen alle vor der gleichen Herausforderung und wir versuchen es jetzt mal trotz Wettbewerb irgendwie gemeinschaftlich zu lösen. Und dann haben wir auch eine Chance, weil ist ja nicht so, als hätten wir nicht Innovation auch in Europa, ja. Es ist immer so, die Amis und die Chinesen, ja, da ist halt alles zentralisiert und wird investiert und da wird halt nicht nach links und rechts geschaut. Und bei uns wird immer nach links und rechts geschaut und uns tot debattiert. Deswegen auch mega spannend, was du da machst und dass du da auch schon so drin bist in dem Thema und so erfolgreich bist. Ich hätte jetzt eine Frage noch zu dem Industrial AI. Du hast gerade den ThyssenKrupp Case genannt. Du hast gerade gesagt, diese Reaktionszeit auf den Maschinen. Okay, jetzt für den einfachen Zuhörer, für die Zuhörerin erklärt, jetzt haben wir mal ganz visuell gezeigt, eine Maschinenhalle, da sind jetzt Maschinen drin, ihr habt ein Erkennungs-, Predictive Maintenance, also ihr schaut auf die Maschinen. Wie hilft sozusagen da die AI, ich nenne es jetzt mal AI, dabei einen Drohnenmaschinenausfall zu sehen? Oder hol mal die Leute vielleicht, die nicht so ganz nerdy auch in das AI drin sind, was so einfach erklärt, was bringt mir das, was kann ich da machen? Du hast es gerade eigentlich schon am ThyssenKrupp-Fall ganz nett erklärt, die Kostensenkung, aber wie funktioniert das?
Ja, also wenn wir jetzt, du hast auch Predictive Maintenance gesagt, ne? Also alle Industrieunternehmen, die irgendwas produzieren, aber selbst auch Maschinenbauer, die wiederum Teile für ihre Maschinen produzieren, die haben irgendwie auch wieder Maschinen. Diese Maschinen müssen regelmäßig gewartet werden, ja? Da werden Teile ausgetauscht, weil die natürlich gewissen Verschleiß haben. Wie wird das heute gemacht? Da werden einfach gewisse Zyklen geplant. Vorausschauende Instandhaltung heißt das oft, ja? Also dann wird ein Lüfter getauscht, ein Lager und dann steht so eine Maschine einfach mal eine halbe Schicht. Passiert da nichts. Da sind die Instandhalter dran und tauschen einfach Teile, weil es so vorgeschrieben ist, um möglichst wenig zu versuchen, dass die Maschine stehen bleibt. Weil nichts Schlimmeres ist, gibt's als Maschinenstillstand. Wenn die Maschine steht, kann nicht produziert werden. Die Stückzahl wird nicht erreicht. Kosten. Im schlimmsten Fall Strafkosten. So. Wie kann uns da jetzt KI helfen? Stellen wir uns das einfach mal vor wie ein Spurhalteassistent vom Auto. Ja? Im Best Case ist der Spurhalteassistent grün. Der erkennt die Fahrzeugspur. Und der lenkt für uns schon so ein bisschen. Wenn man aber jetzt, wenn da irgendwas fehlt, dann kann das Auto vielleicht nicht lenken oder die Anzeige schaltet sich aus auf Rot und sagt, ey, du überschreitest hier einen gewissen Grenzwert. Und so kann man sich das bei Predictive Maintenance vorstellen. Man hat über einen gewissen Zeitraum die optimalen Maschinenparameter, die man sich über die Maschinensteuerung ziehen kann, aber auch durch gewisse Sensoren. Ja? Nehmen wir zum Beispiel einen Lüfter. Ein Lüfter hat ein Lager. Und wenn der sich dreht, hat er eine gewisse Kurve, die der darstellt. Ja, ein gewisses Muster. Wenn da jetzt zum Beispiel ein Lagerschaden ist, dann verändert sich das Muster. Dann wird die Frequenz anders. Und ab einem gewissen Punkt, wenn die Frequenz anders wird und einen gewissen Grenzwert überschreitet, kann man vorhersagen, wiederum aus den Maschinendaten der Vergangenheit, dieser Lüfter wird in 3 Stunden ausfallen, reparier den mal, tausch den mal. So, und das sorgt halt immer dafür, dass wir diesen maximalen Crash, den wir vermeiden wollen, verhindern können.
Ja, und das ist also im Endeffekt, ist auch hier eine klassische Effizienz und Verlustminimierung durch die AI möglich. Und jetzt hol noch mal so ein Line ab. Wie läuft es dann in der Regel ab? Also du hast jetzt zwischen Grupp als Kunden genannt, wie kommt dann der Mittelstand auf dich zu, sagt, Mensch, Simon, du, unsere Maschinen verbrauchen zu viel, sind ineffizient, kannst du mal nicht diese KI da drauf machen? Ja. Hol uns mal an so einem, vielleicht in so einem Mittelstandsprojekt mal ab, weil vielleicht kriegen wir auch die Mittelständler zu uns in den Podcast und die hören das dann auch.
Ja, relativ simpel. Also bis zu dem Punkt von ChatGPT musste ich so hart die Klinken putzen, ja, überhaupt erklären, was wir machen. Wir waren immer die Verrückten. Ja, ein Forschung, Entwicklungsthema brauchen wir alles nicht. Ja, wir machen schon Industrie 4.0, machen wir schon. Wir machen Digitalisierung. So, dann kam ChatGPT, der Use Case wurde verstanden, was man aus Daten machen kann, wie einfach das ist. Dann hatten wir aber auf einmal an die Technologie enorme Erwartungen nach dem Motto, wir installieren jetzt einfach mal so ein LLM bei uns, das macht das alles. Und da mussten wir dann erstmal überhaupt Wissen vermitteln. So, und das ist oft der Punkt, wenn wir in so ein Projekt gehen, wenn jetzt ein Mittelständler zu uns kommt und sagt, wir haben Druck, prüft mal, kann uns da KI helfen? Oder alle machen KI, wir wollen uns jetzt auch mal in die Richtung bewegen. Dann müssen wir überhaupt am Anfang, bevor wir in die Entwicklung, Implementierung von solchen Themen gehen, immer so 10-15% Beratung überhaupt machen, Use Cases identifizieren, gibt's überhaupt Daten, das ist ja auch immer der Knaller. Mhm. Da denkt man ja auch oft, out of the box, ChatGPT gebe ich einfach in meinem Browser die URL ein, zack, Enter, jetzt haue ich da irgendwas rein so oder öffne die App. Das ist ja nicht so. Wir müssen uns ja erstmal den Stand des Unternehmens holen. Und wenn das der Fall ist, wir Use Cases identifiziert haben, starten wir oft mit einem Proof of Concept und suchen uns die 3 vielversprechendsten Use Cases aus. Ja, und dann geht's eigentlich, wir ziehen uns die ersten Datenschemata, falls es keine Daten gibt. Müssen erst noch Daten aufgebaut werden. Dann kann auch sein, dass wir mal ein Projekt ein halbes Jahr pausieren, bis die Daten da sind. Und dann entwickeln wir halt entsprechend die ersten Modelle, stellen die schon mal zur Verfügung, dann oft tatsächlich bei Kunden auf bestehender Infrastruktur oder Private Cloud, ja, dass wir irgendwie eine VM bekommen. Und dann fängt das so an. Und dann haben wir einen gewissen Proof of Concept, ein erstes Modell, was schon läuft. Wir kriegen Daten aus der Produktion, spielen die schon zurück, machen erst Vorschläge in einem Schattenbetrieb. Und ab dem Punkt, wenn wir merken, unsere Modelle schlagen eigentlich immer den Menschen, dann gehen wir in die Live-Situation und gehen dann komplett ins Go-Live.
So. Geil. Und du hast jetzt gerade eine Thematik genannt, nämlich Daten. Das ist ja so das Thema. Es ist ja auch immer wieder witzig, weil wir jetzt gerade mit der KI-Sierung, wie Jens und ich immer wieder schmunzeln, wir haben ja in Deutschland, also auch der Mittelstand gaukelt ja vor, wir hätten eine Art Digitalisierungsprozess hinbekommen. Den haben wir, würde ich jetzt mal, du bist besser in der Industrie als ich, ja, ich aus meiner Marketing-Vertriebsbubble, ist natürlich anders, aber ich würde jetzt mal behaupten, jein, also es gibt sicherlich Player, die sind durchdigitalisiert und aufgrund von ihren Geschäftsmodellen, sei es in der Logistik, vielleicht haben da früher mit angefangen, hatten Berührungspunkt, es gibt viele, die sind es noch nicht und jetzt kommt auf einmal die KI, jetzt kommt der Geschäftsführer und er sagt, Mensch, ich habe da dieses ChatGPT, da kann man doch das eingeben und das, by the way, ist auch bei uns in unserem neuen Geschäftsmodell, wir bieten jetzt ja ganz viel AI-Content in unterschiedlichen, sage ich mal, Variationen an, dass dann natürlich, ja, es darf jetzt nichts mehr kosten, weil es macht ja die Maschine und ich klicke ja drauf und da kommt der tolle Clip raus und dann ist das alles geil. Das heißt, du hast auch hier viel Erklärungsnot, aber es steht und fällt ja auch irgendwo alles mit den Daten des eigenen Unternehmens, mit den Prozessen des eigenen Unternehmens, um dann zu sagen, wo und wie macht KI eigentlich in welchem Schritt auch Sinn, anstatt zu sagen, naja, KI ist die Lösung, eierlegende Wollmilchsau und die löst jetzt alle unsere Probleme. Wie vernetzt ihr Daten, also Stichwort Datensilos, alte Daten, wenn ihr so alte Daten von dem Unternehmen in eure, in die modernen KI-Tools, sage ich jetzt mal. Wie geht ihr da vor? Oder gibt's da, sag mal, Trick 17, wie er da rangeht? Oder wie läuft das ab?
Also tatsächlich, wenn wir, man, das ist ja mal so der Spagat, ne? Wenn wir jetzt direkt da um die Ecke kommen mit Daten, vielleicht sogar noch Regulierung oder so, dann direkt Abwehrhaltung, nee, gar keinen Bock drauf. Deswegen ist immer total erstmal wichtig, Motivation hochzuhalten, Use Cases erstmal zu suchen. Wenn wir jetzt Use Cases haben, dann kommt irgendwann der Punkt, dass wir sagen, so, jetzt müssen wir mit eurer IT sprechen. Im besten Fall waren die schon am Anfang an dabei und sagen so, wir brauchen jetzt für diesen Use Case folgende Daten. Zeigt uns einfach mal, was ihr habt. Was wir eigentlich zu 80% vorfinden, sind schon auf eine gewisse Art und Weise Data Warehouses. Im Worst Case sind es aber auch noch alte SQL-Datenbanken. So. Mhm. Bedeutet, was dann viele vergessen, ist überhaupt, dass man für wirklich auch in eine Anwendung zu kommen, im Worst Case erstmal noch da Struktur aufbauen muss. Da muss man gucken, braucht man ein Data Lake, braucht man ein Data Warehouse, welche Strategie verfolgt man? Das ist auch nochmal ein zusätzlicher Invest. Das ist genauso wie, du kaufst dir einen Computer und möchtest irgendwie Webseiten bauen, vergisst aber, dass du Strom und Internet dafür brauchst. So. Und das ist eigentlich so der Punkt. Und wenn wir das dann, wenn wir überhaupt mal an dem Punkt sind, dann ist es so, dass wir natürlich dann überhaupt mal schauen, was brauchen wir denn für Daten? Wie bauen wir dieses Data Warehouse auf? Ja, in der Regel ist es so, die Maschinen, die sind mittlerweile eigentlich schon irgendwo angebunden, vernetzt. Im Worst Case bei den Herstellern, wo die Daten hinwandern, so, wo dann der Kunde auch gar nicht versteht, was sie damit machen. So, aber die können natürlich da auch mittlerweile Offers raus generieren. So, das heißt, wir bündeln das alles erstmal. Wenn wir echt auf dem Stand sind, dass wir so alte SQL-Datenbanken haben, dann wird's erstmal am Anfang ein bisschen
Aufräumarbeit sozusagen, genau. Ja, erstmal aufbereiten, die Daten, genau. die einfach die alte SQL-Datenbank pimpen und umbauen und die Daten neu aufbereiten, und das ist halt dann sozusagen die Vorbereitung für das, was ihr dann im nächsten Schritt implementieren, also um überhaupt dann, sag ich mal, die KI, nennen wir es mal einfach, erklärt die KI dann draufzulassen, aber okay, verstanden. Jetzt noch, du hast gerade vorhin auch was erwähnt, Mittelstand, Personal, Skill Gap. Jetzt haben wir in Deutschland das Thema Talents und Co. Welche Rolle braucht mittelständischer Betrieb, um welche Talente fehlen? Also vielleicht auch in eurem Bereich. Na gut, jetzt habe ich auch wieder eine andere Studie gelesen, dass in den USA auch die ganzen Machine Learning Studenten alle keine Jobs finden. Aber ist, glaube ich, ein anderes Thema. Aber um Mittelstand nochmal zu zitieren, was ist da deine Erfahrung? Weil du bist ja jetzt auch viel in der Industrie unterwegs, im Mittelstand.
Egal, wenn man, also gerade, wenn ein Mittelständler sich jemand Externes holt wie uns, dann braucht er jemand auf deren Seite, der das Thema zumindest mal auf einem gewissen Level versteht. Sei es ein, wir haben ja oft mit CTO, CDO oder so zu tun. Oder sag ich mal, irgendeiner Stabsstelle, ja, Digitalisierungsbeauftragter. Wir haben sogar jetzt schon die ersten Head of Data, Head of AI, da werden ganz neue Rollen auch geboren, die das Thema zentralisieren. Weil die meisten Projekte sind eigentlich immer daran gescheitert, wenn so eine Rolle nicht da war, sondern wenn der Produktionsleiter das noch so ein bisschen mitmachen soll.
Genau, ja, ja.
Oder,
ja,
oder der CEO, der sagt, wir machen das, hier Budget, dann trifft man sich aber nur einmal im Jahr. Und dann fehlt eigentlich dieser...
Ja, dann hat's halt nicht geklappt, ne? Das kennen wir ja in ganz vielen Sachen. Haben wir schon mal ausprobiert, hat nicht funktioniert. Das ist ein guter Punkt. Das heißt, du brauchst natürlich auch die Qualifikation oder das Verständnis auf der anderen Seite. Das ist aber, glaube ich, auch wie in vielen, sag ich mal, Dienstleistungs-Business ist ja auch oft so, dass du schon auch auf der anderen Seite, ich meine, in unserem kleinen Social Media oder Digitalvertrieblichen ist es auch oft so, du brauchst schon jemanden Knowledge auf der anderen Seite, und ich merke auch, dass bei den Kunden da sich das deutlich verbessern muss. Stichwort, was bringt's eigentlich? Ja, weil am Ende musst du denen ja irgendeinen ROI hinlegen, idealerweise, sag ich mal, selbst im Marketing-Funnel, auch wenn du kreativ arbeitest, und das ist ja bei euch dann ähnlich. Habt ihr noch zwei Fragen und eine Sache, quantifiziert Erfolg. Du hast jetzt vorhin schon vorweggenommen, ohne dass wir uns abgestimmt haben, was du da bei ThyssenKrupp irgendwie hinbekommen habt mit eurem Ansatz. Hast du noch so ein paar andere Beispiele, die du so die du visualisieren kannst für die Zuhörerinnen, für den Mittelstand, der uns heute zuhört?
Bestes Beispiel, wir haben einen Kunden aus dem Lebensmittelbereich, da ging es um Laufwege oder Fahrwege von Gabelstaplern. Mhm. Da wurde nach einem gewissen Prozess immer wieder die Gabelstaplerfahrten, die eigentlich die ganzen der Warenausgang geplant. Ja, einfach immer so, wie man es immer gemacht hat. Was gut war, die Position der Stapler plus die einzelnen Wegpunkte wurden alle dokumentiert. Das heißt, wir konnten ganz große Daten zurückverfolgen. Dann haben wir mit dem ersten Modell, was eine Wegoptimierung gemacht hat und Vorschläge, wie man fahren müsste, wie man die Ware sortiert, im ersten Schritt direkt 30 Kilometer am Tag eingespart. Ich glaube, wenn man das schon hochrechnet, dann haben wir es weiter optimiert und am Schluss waren die in der Lage, zwischen 300 und 350 Kilometer pro Woche einzusparen. Auf dem Monat, ja, sind wir dann schon bei 1400 Kilometern. Und was hat das am Schluss bedeutet? Man brauchte komplett zwei Gabelstapler weniger, weniger gewartet werden. Personal ist knapp. Man konnte die Schichtstruktur komplett ändern. Und braucht auch keine Dreischichtbetrieb mehr. Zweischichtbetrieb hat gereicht. So. Und das sind ja auch so Sachen, wo man nie direkt drauf gekommen ist, die aber in so einer Use Case Identification Phase mit dem Logistikleiter, aber auch mal wirklich mit einem, der sich um die Disposition dann da kümmert, sagt, oh, ich habe da mal so ein komisches Gefühl, da ist viel Schwund drin. Und das hat natürlich dann auch wieder Effekt auf die Marge von der Ware. So, ne? Also ich glaube, das ist auch sehr...
Ja, aber es ist ja mega eigentlich. War die KI optimiert den Weg des Gabelstaplerfahrers und das hat überall positiven Impact auf die ganze Wertschöpfungskette in der Lebensmittelindustrie. Auch eigentlich, jetzt wo du sagst, irgendwie klar, aber da muss man auch erstmal drauf kommen, ne? Also da musst du ja auch mit den richtigen Leuten sprechen, die dann auch müssen, ja, da... Vielleicht können wir da was machen. Das heißt, es muss auch auf der Seite vom Kunden ja die Bereitschaft da sein, vielleicht eine Herausforderung zu sehen und sie dann vielleicht von euch zu analysieren zu lassen, um sie dann zu verbessern. Mega. Eine Frage zum Thema Sicherheit und Ethik ist ja so ein großes AI-Thema. Datensouveränität und Mitarbeitersicherheit. Damit es am Ende, hatten wir glaube ich in den Medien in den letzten Wochen, ging ja das Thema Palantir rum, böse Firma aus USA. Wie stellt ihr das sicher? Habt ihr da Standards? Habt ihr da irgendeine ethische Vorgabe, wie ihr da rangeht? Oder kannst du da das mal erklären, wie ihr das seht?
Ja, also erstmal schlussendlich, oft operieren wir auf Maschinendaten. Bedeutet keine personenbezogenen Daten. Wir können dir sagen, welche Taktfrequenz und so weiter. Ja, das können wir alles extrem tief sehen. Was wir aber ja oft haben, ist der Punkt, im besten Fall fehlen Mitarbeiter und wir helfen denen einfach nur. Mhm. Was wir aber manchmal auch haben, ist, dass wir was optimieren und du dann vielleicht 4 Mitarbeiter weniger brauchst, die dann im Unternehmen anders eingesetzt werden. Bedeutet, wir interagieren oft mit dem Betriebsrat. Ja, da kommen wir. Irgendwann kommt der und sagt so, was macht ihr da? Erklärt mal, erzählt mal. Macht ihr Performance-Messung? Immer ein Riesenthema, dass wir sehen, wenn da gewisse Mitarbeiter in der Schicht arbeiten, was hat das für einen Effekt? So, auch auf die Produktion. Und was da natürlich wichtig ist, ja, wir haben den European AI Act, daran müssen wir uns halten. Ja, wenn jetzt gewisse Modelle eingesetzt werden, müssen natürlich auch die Mitarbeiter gewisse Schulungsverpflichtungen nachweisen. Das ist die Skill Gap, wo du auch eben gerade von gesprochen hast. Das ist mittlerweile ein Hygienefaktor. Auch die ganz Großen, die kaufen gerade bei externen Dienstleistern massenweise Trainings ein und teilweise auch von Unternehmen, die
shady sind.
Ja, oder die genau shady sind oder die vorher während Corona Impfzentren oder so hatten, wo du dir denkst, so what the fuck, ja, also deswegen bin ich da auch immer so ein bisschen, aber da sind wir uns ja ähnlich, du hast ja auch einen sehr realistischen Blick auf die Szene. Das ist halt auch immer so ein bisschen das Thema. Aber ganz klar, was für uns wichtig ist, ja, wir versuchen, Und das ist eigentlich, wir versuchen es nicht nur, wir machen es. Unsere Systeme sollen dem Mensch helfen, unterstützen. So, und auch eine Perspektive bringen, ja. Gerade hier in dem Großraum, wo wir unterwegs sind, aber auch in der Dachregion, helfen ja solche Systeme überhaupt, wirtschaftliche Stabilität zu sorgen, die am Schluss für Wohlstand sorgt, dass man überhaupt auch in Zukunft, sage ich mal, hier noch gut leben kann. So, und das ist eigentlich so die Hauptrichtung und dass wir überhaupt auch noch irgendeine Rolle irgendwo spielen. So, aber wo wir uns jetzt gegen wehren, sind halt irgendwie zu sagen, okay, wir entwickeln jetzt irgendwelche Systeme, wo für Terminator, Skynet so und die komplette Menschheit dann auslöscht.
Das heißt, es kommt jetzt zur letzten abschließenden Frage, Vision 2030. Du hast ja die Robotik, ich finde das so hobbymäßig, interessiert mich das. Habe auch schon Witze gemacht zu sagen, endlich haben wir bald eine Haushaltshilfe, die stänkert nie rum, die kann jetzt sogar dann auch Wäsche irgendwie die richtige Farbwahl, also die Wäsche richtig sortieren in die Wäschetrommel. Robotik spielt ja in der Industrie schon, haben wir Kuga verkauft, glaube ich, habe ich mitbekommen, ja auch für 3,50 Mark nach China. Wie sieht die für dich die Fabrik der Zukunft 2030 aus? Was hast du da für, was wird Standard sein, deiner Meinung nach?
Ich bin in einer glücklichen Lage. Ich durfte mal so eine Smart Factory sehen, die hier auch relativ in der Nähe ist, bei Rittal. Ja, der wird vielleicht Rittal kennen, großer deutscher Schaltschrankhersteller. Im Bestfall ist da nur noch ein Leitstand. In diesem Leitstand sitzen 5 bis 10 Menschen, die Maschinen überwachen, die Systeme, und die komplette Fabrik produziert schlussendlich selbstständig. Ja, da sind fahrerlose Transportsysteme, die gewisse Ware transportieren. Eigentlich kommen nur noch hinten LKWs rein mit Ware und am Schluss kommt das fertig produzierte Stück Gut wieder raus. Was ich glaube und was ich auch aktuell eigentlich so sehe, ist, dass wir da ein Riesenthema bekommen werden, auch einfach mit Berufen, die aktuell noch da sind, ja. Wir werden 2030 werden wir immer noch Instandhalter haben, die Maschinen, auch selbst wenn da jetzt die ersten humanoiden Roboter sind, die reparieren, das werden wir jetzt da immer noch haben, wie es 2050 aussieht. Bin ich gespannt, so, aber das sorgt ja auch dafür, dass gerade so, also mal ehrlich, ne, jeder, der mal eine Fabrik gesehen hat im Dreischichtbetrieb, das ist manchmal, obwohl die, sage ich mal, Zuschläge bekommen und sonst was, aber eine moderne Sklaverei, also schön ist das nicht so, aber klar, stellt sich die Frage, was passiert denn dann mit einer gewissen Gruppe von Menschen, mangelnde Qualifikation und sonst was, und dann gibt's vielleicht irgendwann die Robotersteuer, das ist ein für eine gewisse Menschengruppe vielleicht ein Grundgehalt gibt, dass man überhaupt die irgendwie in einem Sozialstaat auffängt. Ne? Das sind halt schon so Fragen, wo ich sagen muss, eigentlich, wenn man es jetzt richtig angehen wollen würde.
Auch eine Chance.
Ja, safe.
Ja, ist echt eine super spannendes Abschluss, was du da auch reingebracht hast. Und natürlich hatte ich auch dieses Video gesehen. Ich glaube, das hast du safe auch gesehen über die Fabrik in China. Die, ich weiß gar nicht von welchen, ob es dem von dem Xiaomi oder so, die praktisch die komplett im Dunkeln in der Sekundentakt die Handys produziert, auch mit was weiß ich. Ich glaube nur 5 Leute gefühlt da drin. Alles voll automatisiert. China ist ja sowieso gefühlt in der Zukunft, in vielerlei Hinsicht. Mhm. Aber es ist schön, dass wir auch du jetzt, trotz, sag ich mal, Nerdigkeit in der Industrial AI, auch den menschlichen Faktor schön abschließend genannt hast, was wichtig sein wird. Ich hoffe, dass da auch in der Politik die Qualifikationen und das Knowledge deutlich aufgestockt wird. Jetzt haben wir endlich mal ein Digitalministerium, nach gefühlt 30 Jahren zu spät. Also ein eigenständiges. Ich hoffe, dass da vielleicht auch du in die Richtung sicherlich beratend tätig sein solltest, weil da natürlich sicherlich auch die ein oder andere Hilfestellung da auch für genauso gesellschaftsrechtliche, auch wichtige Themen mit Jobs der Zukunft, Robotersteuer hast du genannt, gibt ja sicherlich noch andere Dinge, die für uns wichtig sind, damit wir in Deutschland natürlich auch noch wettbewerbsfähig, oder ich würde ja nicht mal Deutschland sagen, sondern ich sehe mich auch ein bisschen als Europäer in der Hinsicht, dass wir als Europäer da auch wettbewerbsfähig sind. Letzte Frage, fernab von deinem Business, Mistral AI, europäische, also Franzosen, was bist du Fan oder oder bist du da stolz drauf, dass wir zumindest jemanden aus Europa haben, der da auch ein bisschen mitdödelt, auch wenn es jetzt wahrscheinlich nicht vergleichbar ist zu den herkömmlichen Playern?
Safe. Also ganz im Ernst, das ist ja schon ein Beispiel, auch mit neben Mistral, auch zum Beispiel mit DeepL aus Deutschland. Wir können es ja, wenn wir es wollen und wenn sich auch jemand mal traut, in dem, sage ich mal, deutschen Verhältnis mal ein bisschen drüber hinaus auch mal zu investieren, ja. So, ich glaube, das ist ja so das Thema, ja, wenn jetzt mal jemand 50 Millionen in Mistral oder 100 Millionen investiert hat, da lachen ja die Amis drüber, weil das vielleicht noch keine erfolgreiche Geschäftsidee ist, aber das sind ja hier Ausmaße in Europa, wo ja alle sagen, boah, heftiges Investment, so.
Ja, ist gar nichts.
Genau, wir müssen einfach da auch mal ein bisschen mehr Risiko eingehen und deswegen, ja, ich bin da stolz, aber ich glaube, ich wäre noch stolzer, wenn das noch viel heftiger gepusht würde.
Ja, und das ist auch von der Industrie. Ich glaube, weil halt da auch eben das Mindset, die Generation, wir stecken ja auch noch in einem Generationenkonflikt gerade, was natürlich, ja, was ich auch vorhin gerade schon zitiert habe, ja, das braucht man nicht, das ist ja schon viel, ja, zum Thema Investition. Und dann siehst du dann solche Unicorns, die gerade entstehen, auch das Lovable-Thema aus Skandinavien, mega geil. No-Code-Plattform, ja, für alle, die uns zuhören, wissen es natürlich, was es ist, die Leute dazugeschaltet haben. Lovable Leute, die sozusagen nichts mit Coding zu tun haben, können recht einfach eigene Web-Applikationen deployen und das finde ich halt super spannend. Da ziehen jetzt ja auch, gibt es ja auch mehrere Cursor, ist ja einmal für Coder auch am Start. Also es ist schon schön zu sehen, dass wir in Europa auch innovative Köpfe haben. Jetzt gilt so ein bisschen an die Boomer da draußen, dass ihr ein bisschen Geld mal investiert und uns mal die Chance gibt, dass wir uns hier alle beweisen können. Aber Simon, danke dir für deine Zeit, danke auch für den Einblick und es war mir eine Freude auch über ein Nicht-Marketing-AI-Thema, sondern mal ein bisschen komplexeres und auch spannendes Thema, nämlich Industrie und KI. Und ich wünsche dir viel Erfolg für die Zukunft und wir werden dich natürlich im Auge behalten, was du da so treibst. Danke dir für deine Zeit.
Ja, vielen Dank auch. Bis bald. Ciao.